Dass mit Gott zu leben sich auch heute lohnt, das weiß ich erst, seit Jesus in meinem Leben wohnt. Darum wird es heute Morgen gehen in der Fortsetzung unserer Predigt über Johannes 15. Meine Schwiegermutter hat wie viele andere die Meinung, dass manche Menschen ihren Hunden geradezu ähnlich sehen. Das kann man ja testen. Vor allem jene, die sich ständig mit ihren Hunden befassen. Ich weiß nun nicht, ob man das durch die Verhaltensforschung erhärten kann. Konrad Lorenz hat ja auch ein besonderes Verhältnis zu seinen Graugänsen bekanntlichermaßen. Aber in einem, denke ich, werden wir uns alle sehr schnell einigen. Dass nämlich zumindest die menschlichen Beziehungen, in denen wir leben, dass die auf uns abfärben. Beziehungen ziehen, sagt man. Beziehungen ziehen unser Leben in eine bestimmte Richtung, prägen uns. Manche Beziehungen prägen uns natürlich stärker als andere. Also zum Beispiel die Beziehung zu unserem Ehepartner ist wahrscheinlich die Beziehung, die uns am allermeisten prägt. Ich habe von keinem anderen Menschen so viel gelernt wie von meiner Frau und ich hoffe, das ist umgekehrt wenigstens ein wenig so. Spannend ist nun die Frage für jeden Christen, wie stark prägt mich meine Beziehung zu Jesus Christus? Das ist die spannende Frage. Es gehört ja zu den Besonderheiten eines Christen, die ihn von allen anderen Menschen unterscheidet, dass er in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus lebt. Wie muss man sich diese Beziehung vorstellen? Wie funktioniert die? Was sind die Qualitätsmerkmale dieser besonderen Beziehung? Darum soll es gehen. Jesus selbst hat uns dazu ja ganz wertvolle Hinweise gegeben, die wir in Johannes 15 finden. Da beschreibt der Herr die Beziehung zwischen ihm und uns zunächst mit einem einprägsamen Bild. Wir hatten das letzten Sonntag gesehen, wo der Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Also der Herr Jesus ist der Weinstock. Wir, seine Jünger, sind die Reben, die an diesem Weinstock hängen. Und die Frucht, die Gott unserem Leben schenkt, das sind die Trauben. Das ist das Bild, das Jesus zeichnet vor unseren Augen. Und wir hatten letzten Sonntag die ersten 8 Verse miteinander studiert. Wenn Sie möchten, können Sie das nochmal nachhören über beg-hannover.de. Da ist die Predigt nochmal aufzufinden. Da haben Sie gewissermaßen die Einleitung. Und heute werden wir sehen, wie der Herr Jesus diese Beziehung noch weiter erklärt. Und zwar nicht aus theoretischem Interesse wollen wir das studieren, sondern damit jeder von uns überlegen und prüfen kann für sich, wie steht es um meine persönliche Beziehung zu Jesus? Wie sehr prägt er mich eigentlich? Und wie stark ist das erkennbar möglicherweise in meinem Leben? So wollen wir hören auf den Text, den Sie auch vor sich haben, Johannes 15, die Verse 9 bis 17. 15, 9 bis 17. Da sagt Jesus, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als der sein Leben gibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht mehr, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, das habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Herr Jesus, und jetzt bitten wir dich, dass du dieses Wort an uns wirklich segnest und uns erkennen lässt, wie unser Leben in deinem Wort aussieht, im Spiegel deines Wortes, Herr. Amen. Mit etwas Humor möchte ich heute sagen, die Beziehung, in die Jesus seine Jünger, also in die er uns hineinholt, die ist so speziell. Die ist so speziell, dass man sie eigentlich nur mit Fremdwörtern beschreiben kann. Normalerweise soll man das ja vermeiden. Normalerweise soll man ja, wo immer ein Fremdwort nicht nötig ist, dieses auch nicht verwenden. Aber wir machen es heute ausnahmsweise mal andersherum. Wir suchen jeweils ein Fremdwort für den Aspekt der Beziehung zum Herrn Jesus, der dort beschrieben wird. Und wollen sehen, wie besonders diese Beziehung wirklich ist. Letzten Sonntag hatten wir das erste Merkmal gefunden. Da hatten wir gesehen, die Beziehung zwischen dem Herrn Jesus und seinen Jüngern, also auch uns, ist eine organische. Und damit Sie sich diese Gliederungspunkte besser merken können, hat Frau Trunk sie auch nochmal auf den Gottesdienstzettel geschrieben. Das ist also eine Orientierung, die sie durch diese Predigt mit hindurchgeleiten soll. Also erstens hatten wir gesehen, die ersten 8 Verse von Johannes 15, die Beziehung zwischen dem Herrn Jesus und uns ist organisch. Das heißt lebendig. Sie ist wachstümlich, hatten wir gesehen, nicht statisch, da bewegt sich etwas. Der Herr Jesus will unser Leben verändern. Sie ist wechselseitig, das heißt, wir sind echt beteiligt an dieser Beziehung. Wir sollen uns einbringen, wir sollen Verantwortung übernehmen. Auch wenn der Herr Jesus der ist, der diese Beziehung trägt zwischen ihm und uns. Die Beziehung schließlich zwischen Jesus und uns ist wirkungsstark, hatten wir gesehen. Sie hat praktische Auswirkungen für uns persönlich, für die Menschen, mit denen wir zusammenleben, für unsere Umwelt, für unser ganzes Umfeld. Organisch. Aber damit ist längst nicht alles gesagt. Die Beziehung zwischen Jesus und uns ist so vielfältig und so tief, dass der Herr Jesus noch weitere Qualitätsmerkmale gewissermaßen ergänzen muss. Und ich sage Ihnen vorab, die Punkte sind nicht alle gleich lang. Also sonst könnten Sie eine Hochrechnung noch machen nach dem ersten Punkt, den ich heute entfalte. Aber seien Sie unbesorgt, die sind nicht alle gleich lang. Wir kommen zu einem zweiten Aspekt, der diese Beziehung zwischen dem Herrn Jesus und uns charakterisiert, also ausweist. Sie ist nicht nur organisch, sondern sie ist trinitarisch. Trinitarisch, das kommt von Trinität, also sie ist von der Dreieinigkeit Gottes bestimmt. Die Beziehung zwischen dem Herrn Jesus und uns ist trinitarisch. Und das ist wohl der komplizierteste Punkt in dieser Aufzählung. Und wenn wir den gleich am Anfang geschafft haben, ist ein wichtiger Teil unserer Predigtarbeit heute Morgen schon getan. Also, und dazu wollen wir hören die Verse 9 bis 11. Und Sie werden da erstaunliche Entdeckungen machen. Da sagt Jesus, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Ein Kapitel vorher in Johannes 14, da hat der Herr Jesus ja schon gezeigt, auch unabhängig von allen Menschen lebt der heilige, allmächtige Gott in Gemeinschaft mit sich selbst. Das ist ein ganz besonderes Geheimnis. Er lebt in der dreieinigen Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott existiert als Gemeinschaft. Das ist hochinteressant. Zum Beispiel Vers 26 in Johannes 14, da sagt Jesus, der Vater wird den Tröster, den Heiligen Geist senden in meinem Namen. Der Vater, den Heiligen Geist, in meinem Namen, sagt Jesus. Also, Gott als der Dreieinige handelt, lebt, agiert gemeinsam in dieser Gemeinschaft. Und jetzt kommt's. In diese innige persönliche Beziehung, die Gott in sich selbst hat, da nimmt Jesus nun uns mit hinein. Und er nimmt diese innige persönliche Beziehung Gottes in sich selbst zum Vorbild dafür, wie er seine persönliche Beziehung zu uns gestaltet. Das ist erstaunlich. Der Jesus stellt also eine Verbindung her zwischen der innergöttlichen Beziehung zwischen sich und dem Vater und dem Heiligen Geist. Der muss hier nicht eigens erwähnt werden, weil der von Johannes 14 schon vorausgesetzt ist. Eine Beziehung zwischen der innergöttlichen Beziehung und der göttlich-menschlichen Beziehung zwischen sich und uns. Darum geht es in diesen drei Versen, die auf den ersten Blick so kompliziert sich anhören, aber gar nicht so kompliziert sind. Und liebe Gemeinde, darum fällt auf unsere Beziehung zu Jesus ein trinitarischer Glanz. Ich denke, wir sind uns dessen oft gar nicht bewusst. Das ist ja auch unfassbar, dass der Herr Jesus seine Beziehung zu uns gestaltet nach dem Vorbild seiner eigenen Beziehung zum Vater. Und darum geht's in diesen Versen. Was heißt das jetzt konkret? Es sind drei Dinge, die hier auffallen. Das erste in Vers 9 am Anfang: Wie der Vater Jesus liebt, so liebt Jesus uns. Das ist unfassbar. Da sagt der Herr Jesus: Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Das heißt, so vollkommen. Wussten Sie das schon? Dass Jesus Sie so vollkommen liebt, wie der Vater Jesus liebt. Wenn Sie zu dem Herrn Jesus gehören, wenn Sie sich an ihn gewendet haben als Ihren Retter und Erlöser, wenn Sie an ihn glauben, wenn Sie sein Jünger sind, dann liebt der Herr Jesus Sie mit der gleichen vollkommenen Liebe, wie der Vater den Sohn liebt. Das können wir kaum fassen. Und deshalb hat es der Herr Jesus ja auch im hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17, dann zwei Kapitel später, auch zu seinem Vater gesagt. Hören Sie mal, was da steht, da kommen wir vor. Johannes 17, Vers 20, da sagt der Herr Jesus: Ich bitte aber nicht allein für Sie, also für meine Jünger jetzt, sondern auch für die, die durch Ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir. Also auch uns hat der Herr Jesus im Blick in diesem hohenpriesterlichen Gebet. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Das ist Johannes 17, Vers 20 und Vers 21. Also, die Beziehung zum Herrn Jesus ist trinitarisch. Wie der Vater den Sohn liebt, so liebt Jesus uns. Und dann hat das noch eine weitere Folge, dieses Trinitarische. Der zweite Aspekt: Wie Jesus die Gebote des Vaters hält, so sollen wir die Gebote Jesu halten. Das steht dann im zweiten Teil von Vers 9. Bleibt in meiner Liebe, wie ich in meines Vaters Liebe bleibe und seine Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Also, wie Jesus die Gebote des Vaters hält, so sollen wir die Gebote des Herrn Jesus halten. Und diese Liebe ist keine Einbahnstraße. Es geht also um echte Wechselseitigkeit. Es geht um echte Gegenseitigkeit. Nur mit dem Unterschied natürlich, dass wir nicht sündlos sind wie der Herr Jesus und dass der Herr Jesus die Gebote des Vaters vollkommen hält. Das können wir natürlich nicht, weil wir auch als Christen noch mit Sünde zu kämpfen haben. Aber wenn wir wirklich an Jesus glauben, wenn er unser Retter und Herr ist, dann ist uns das ein Anliegen, ihm auch zu gehorchen. Dann ist das ein Kennzeichen unserer Liebesbeziehung zu Jesus. Und dann rebelliert unser Gewissen, wenn wir ihm nicht gehorchen, weil sein Heiliger Geist in uns lebt und unser Gewissen wach macht. Und dann können wir nicht einfach, ohne Probleme zu haben, im bewussten Ungehorsam leben. Dann müssen wir unruhig werden. Und darum kann es nicht sein, dass einer Christ ist und dennoch überhaupt keine Frucht bringt. Das kann nach biblischer Aussage nicht sein. Wohlgemerkt, echter Gehorsam ist nicht vollkommener Gehorsam. Wir sind noch nicht vollkommen. Und darum heißt es ja auch in Vers 2, dass die Reben, die Frucht bringen, also die gehorsam leben, die wirklich zu Jesus gehören, dass die auch immer wieder gereinigt werden müssen, damit sie mehr Frucht bringen. Und so müssen wir, liebe Mitchristen, immer wieder gereinigt werden von Jesus. Wir sind davon abhängig, dass er uns immer wieder neu vergibt, uns immer wieder neu auf die Schwachstellen in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserem Handeln hinweist und uns das bewusst macht. Und so uns immer mehr hineinwachsen lässt in diese innertrinitarische Beziehung, die er auch zum Vater hat. Also wie Jesus die Gebote des Vaters hält, so sollen wir die Gebote Jesu halten. Und dieses Leben im Gehorsam führt dann eben nicht zu Krampf und Verklemmung und Werkgerechtigkeit, sondern, was ist der dritte Aspekt dieser trinitarischen Beziehung? Die Freude. Wie Jesus mit der Freude des Vaters erfüllt wird, so sollen wir mit der Freude Jesu erfüllt werden. Das steht dann hier in Vers 11. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das heißt, wir sollen vollkommene Freude bekommen. Eine Freude, die auch Leid durchsteht. Eine Freude, die auch dann nicht weggeblasen wird, wenn um uns herum die Umstände schwierig werden. Eine Freude, die auch dann noch hält, wenn Menschen uns enttäuschen. Eine Freude, die von Gott kommt und nicht von Menschen. Und die deshalb bleibt und die uns aufrichtet, auch wenn wir über manches verzweifeln könnten. Diese Freude kann dir kein Mensch schenken. Diese Freude kann dir keine Kirche schenken. Diese Freude kann dir nur Jesus allein schenken. Und er will sie dir schenken. Und darum fällt dieser wunderbare trinitarische Glanz auf die Beziehung zwischen Jesus und uns. Das ist also das zweite Qualitätsmerkmal der Beziehung zwischen dem Herrn Jesus. Sie ist trinitarisch. Sie bekommt auf geheimnisvolle Weise Anteil an der Beziehung, die Gott in sich selbst hat. Das sagen uns diese Verse zu. Das ist großartig. Es ist eine vollkommene Liebe. Wie der Vater Jesus liebt, so liebt Jesus uns. Es ist ein freiwilliger Gehorsam. So wie Jesus die Gebote des Vaters hält, so sollen wir die Gebote Jesu halten. Und es ist eine göttliche Freude. So wie Jesus mit der Freude des Vaters erfüllt wird, so werden wir mit der Freude Jesu erfüllt. Und darum, wenn Ihnen manchmal die Freude am Glauben abhanden kommt, und wem ginge das nicht so? Wenn Sie manchmal im Trott der Enttäuschung und der Arbeit und des Schweren denken, ach, es ist alles so schwierig, dann lesen Sie diesen Vers und bitten Sie den Herrn, dass er immer wieder neu Sie in diese Freude hineinnimmt und Sie das auch erfahren lässt, die er allein uns schenken kann. Und viele erfahrene Christen haben das gesagt, dass sie die Freude Jesu oft gerade dann besonders deutlich erfahren haben, wenn alle menschlichen Gründe zur Freude perdu waren, wenn es die nicht mehr gab. Und dass sie dann erst recht gemerkt haben, wie diese Freude, die wirklich von Jesus kommt, sie trägt und sie auch wieder neu ermutigt. Also, das ist das Zweite. Die Beziehung zu Jesus ist organisch, sie ist trinitarisch. Und jetzt das Nächste. Sie ist inklusiv. Das heißt, sie ist einschließend. Diese Liebe schottet sich nicht ab, sie ist nicht individualistisch, sondern bezieht die Glaubensgeschwister mit ein. Und das steht in den Versen 12 und 13. Da sagt der Herr Jesus, aber das ist mein Gebot, nachdem er so viel über die Beziehung zwischen ihm und uns geredet hat, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Dass ihr also andere mit reinnehmt in diese Liebe. Und dann fährt er fort, niemand hat größere Liebe als der sein Leben lässt für seine Freunde. Und dann nochmal Vers 17, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Nachdem der Jesus so viel über die Beziehung zwischen sich und uns gesprochen hat, erinnert er uns dran, dass diese Beziehung zu ihm inklusiv ist, dass sie andere mit hineinnimmt. Das ist ja manchmal so in einer Jugendgruppe oder einer Clique, wenn dann zwei sich verlieben und befreunden, dann haben die eine Zeit lang nur Augen füreinander und dann tun sie so, als ob es die anderen gar nicht gäbe. Und schotten sich gewissermaßen ab und nach einiger Zeit gibt sich das dann in der Regel wieder. Aber unsere Beziehung zu dem Herrn Jesus, die soll eben inklusiv sein. Vor lauter Freude über Jesus sollen wir nicht die anderen ausschließen und aus dem Blick verlieren, sondern wir sollen sehen, dass der Herr Jesus, wenn er uns zu sich zieht, uns auch in eine Gemeinschaft der Christen hineinstellt. Und der Maßstab für diese Liebe, mit der wir einander lieben sollen? Wie sieht der Maßstab aus? Hier steht es. Der Herr Jesus sagt, wir sollen uns untereinander lieben, wie er uns geliebt hat, wie ich euch geliebt habe. Das ist der Maßstab für diese inklusive Liebe. Und jetzt fragen wir weiter, Herr Jesus, wie hast du uns denn geliebt? Und das sagt Jesus im nächsten Vers. Wie ich euch geliebt habe, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. So sieht diese Liebe aus. Der Maßstab ist Jesus. Und der Inhalt dieses Maßstabs ist Liebe, die bereit ist zur Selbsthingabe. Das ist hier gemeint. Niemand hat größere Liebe als der bereit ist, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Und wissen Sie, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den der Jesus hier deutlich macht. Das bedeutet nämlich, in dieser Liebe, in die wir auch die Mitchristen mit einschließen und überhaupt unsere Mitmenschen mit einschließen, da sollen wir nicht nur etwas geben, sondern wir sollen uns selbst geben. Das ist hier gemeint. Der Herr Jesus sagt, schauen Sie nochmal hin, wie das genau formuliert ist. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist die Selbsthingabe, die der Herr Jesus perfekt praktiziert hat, nicht? Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als eine Erlösung für viele. Was der Herr Jesus gibt, hat erlösende Kraft. Er opfert sein Leben für unsere Schuld. Nun, wir können einander nicht erlösen, das ist der Unterschied. Und doch können wir einander sehr helfen. beistehen. Aber das können wir nur dann, wenn wir uns selbst geben, wenn wir uns selbst einsetzen, wenn wir nicht nur etwas geben, sondern uns. Das ist mit diesem Vers gemeint. Das ist ganz praktisch. Und das ist doch unsere Frage auch für unser Verhältnis zur Gemeinde. Was gebe ich? Ich meine jetzt gar nicht die Finanzen, sondern uns als Person. Was gebe ich? Gebe ich etwas oder gebe ich mich? Gebe ich ein paar Stunden oder gebe ich mein Herz? Darum geht's in diesem Vers 14. Die inklusive Liebe, die uns mit Jesus verbindet, ist eine Liebe, in die er die anderen Mitchristen mit hineinnimmt. Und die persönliche und praktische Gestaltung dieser Liebe bedeutet, dass ich mich selbst gebe, dass ich mich mit ganzem Herzen einsetze. Das heißt nicht einfach nur, dass ich ständig schufte, sondern das ist erstmal eine Frage meines Herzens. Gebe ich mich ganz? Oder stehe ich immer mit einer gewissen Distanz daneben und schaue, was machen die und was machen die? Und gut, dann kann ich auch mal was machen. Und wenn es mir nicht gefällt, dann mache ich es eben nicht. Wie sieht es um unsere Liebe aus zu Jesus und zu seiner Gemeinde? Das ist das dritte Merkmal. Sie ist inklusiv. Und hier ist im Übrigen auch die einzig tragfähige Basis für alle echte Einheit unter den Christen. Die echte Einheit unter den Christen erwächst einzig und allein aus der persönlichen Einheit, die jeder von uns mit Jesus hat. Dadurch kommen wir zusammen. Die Reben hängen ja nicht aneinander. Stellen Sie sich doch mal das Bild vor. Es wäre ein komischer Weinstock, wo lauter Reben irgendwie aneinander gehängt wären. Sondern sie hängen am Weinstock. Und dadurch gehören sie zusammen. Dadurch sind sie einander nahe. Je enger sie am Weinstock sind, umso enger sind sie beieinander. Und genau das macht die Einheit der Christen aus. Die wird dadurch begründet, dass wir zu ihm gehören, dass wir zusammengehören, unausweichlich zu seiner Familie. Diese Einheit muss nicht erst hergestellt werden. Diese Einheit hat ihr Fundament in der Wahrheit über Jesus und über das, was er uns sagt und über das, wer er ist und warum wir ihn brauchen. Die Beziehung zu Jesus ist der Grund aller Einheit unter echten Christen. Und deswegen sagt Paulus in Epheser 4, Vers 3 auch nicht, ihr sollt die Einheit des Geistes herbeiführen, sondern was sagt er? Er sagt in Epheser 4, Vers 3, seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes, also die Einheit der Christen, zu bewahren. Die ist ja da. Die können wir nicht machen. Wissen Sie, das ist doch ein Unterschied. Ob mir einer sagt, nun male mal ein wertvolles Gemälde. Na, der würde sich wundern. Oder ob einer sagt, hier hast du ein wertvolles Gemälde und jetzt pass gut darauf auf, geh behutsam damit um, beschütze es gut. Also meine Frau würde von mir zwar behaupten sicherlich, dass ich genauso wenig eins malen kann, wie auf eins aufpassen kann, aber das ist ja nicht normal. Also verstehen Sie den Unterschied. Wir müssen die Einheit der Gemeinde nicht machen. Wir müssen da nichts herstellen, nichts organisieren, sondern das, was der Herr Jesus schenkt, dadurch, dass er uns zu sich zieht und an sich bindet, diese inklusive Liebe, die sollen wir bewahren. Darauf sollen wir achten. Wir sollen achtsam miteinander umgehen, auch im Alltag. Füreinander einstehen. Einander behüten. Und darum ist es, denke ich, auch eine Hilfe, wenn Gott uns auch in Deutschland immer wieder Möglichkeiten gibt, mit anderen Christen zusammenzukommen, die auch zu Jesus gehören. Einander zu stärken. Das, was früher mal die Deutsche Evangelische Allianz war. Und ich denke, etwa heute ist es der Malachi-Kreis, der eine gute Chance hat, zu einer solchen Plattform zu werden, auf der Christen, die durch Jesus zusammengehören, wirklich diese Gemeinschaft auch praktizieren, füreinander beten und miteinander ihrem Herrn dienen. Das ist also das dritte Kennzeichen. Die Liebe zwischen dem Herrn Jesus und uns ist eine inklusive Liebe. Und dann ein viertes Qualitätsmerkmal. Die Liebe zwischen Jesus und uns, diese besondere Beziehung, ist freundschaftlich. Sehen Sie Verse 14 und 15, sie ist freundschaftlich. Ihr seid meine Freunde, sagt der Herr Jesus, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Verstehen Sie? Die Beziehung zwischen Jesus und uns ist freundschaftlich. Und nun sagen Sie, ja, das sind doch alles Fremdwörter. Warum, wie passt das da rein? Ich sage Ihnen, das passt hervorragend hier rein, denn Freundschaft ist ein Fremdwort für die Beschreibung der Beziehung zwischen Jesus und uns. In diesem Zusammenhang ist das Wort freundschaftlich absolut fremd. Würden Sie an Jesus einfach so denken als Ihren Freund, wenn Sie an die Ehrfurcht denken, die Sie von Jesus haben? Das Neue Testament gibt uns viele verschiedene Begriffe, mit denen die Beziehung zwischen uns und Jesus beschrieben wird. Zum Beispiel, wir sind seine Schüler, wir sind Miterben mit ihm. Wir sind seine Knechte. Das hat überhaupt keinen negativen Beigeschmack im Neuen Testament. Das heißt, Knechte sind solche, die dienen, die gehorchen, die sich Weisung geben lassen und die mit ganzer Hingabe ihrem Herrn gehören. Ein wunderbares Wort. Wir sind Söhne der Auferstehung, so werden wir genannt. Wir sind seine Zeugen, wir sind seine Boten, wir sind Schafe des guten Hirten. So viele Beziehungsbeschreibungen. Aber diese hier, die ist ganz einzigartig. Wir sind seine Freunde, sagt Jesus. Ihr seid meine Freunde. Das hatte Gott im Alten Testament nur von Abraham gesagt. Ja, 2. Chronik 20, Vers 7, da wird von den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gesprochen. Abraham ist Gottes Freund. Und wissen Sie, diese Freundschaft ist überhaupt nicht kumpelig gemeint. So nach dem Motto, ja, unser guter Freund Jesus. Sondern wir müssen mit diesem Begriff sehr behutsam umgehen. Es ist ja in der Religionspädagogik eine Zeit lang mal Mode gewesen, teilweise auch heute noch, dass, wenn man den kleinen Kindern erklären wollte, wie das Verhältnis zwischen Jesus und den Jüngern war, sagte, das war Jesus und seine Freunde. So lapidar. So ist das hier nicht gemeint. Das wäre viel zu harmlos. Wissen Sie, dahinter steht ein Titel, der hieß damals Freunde des Königs. Bei römischen Herrschern gab es das. Teilweise auch bei Königen im Mittleren Osten. Da hatte dieser Titel eine ganz besondere Bedeutung. Freunde des Königs. Und wem beschrieb er? Er beschrieb jene, die jederzeit Zugang zum König hatten. Er beschrieb jene, die in seine Privatgemächer hineingehen durften, noch vor Beginn des Tages. Freunde des Königs, das waren seine engsten Berater, bevor er mit den Generälen sprach über die Militärpolitik, bevor er mit den Staatsmännern konferierte über die Außenpolitik. Sprach der König mit seinen Freunden. Das war der Inner Circle, so wie er sich im Kanzleramt jeden Morgen trifft. Das sind die Freunde des Königs, nicht die Freunde der Kanzlerin. Also verstehen Sie, dieser innere Zirkel, der ist gemeint. Und was heißt dann freundschaftlich mit Jesus leben? Das bedeutet, ich habe unmittelbaren persönlichen Zugang zu ihm. Wenn Sie ein Freund von Jesus sind, haben Sie jederzeit unmittelbaren persönlichen Zugang zu Jesus. Welch ein Freund ist unser Jesus, werden wir später singen. Wir haben Zugang zu ihm, wir dürfen zu ihm beten. Was für ein Privileg. Aber das heißt noch mehr. Freund bedeutet auch, je enger wir mit Jesus leben, umso besser wissen wir, was er will. Und darum gebietet es die Freundschaft mit Jesus auch, dass ich ihm gehorche. Genau so bestimmt Jesus das nämlich hier in Vers 14, wo er sagt, ihr seid meine Freunde, wann? Wenn ihr tut, was ich euch sage. Das gehört zu dieser Freundschaft dazu. Ja, dass wir tun, was Jesus sagt. Und ganz wichtig, wir können uns die Freundschaft zu Jesus nicht durch unseren Gehorsam erarbeiten. Wir werden nicht dadurch seine Freunde, dass wir tun, was er sagt, sondern umgekehrt ist es. Wenn wir Freunde Jesu sind, dann werden wir ihm zwangsläufig gehorchen. So ist das hier gemeint. Wir erweisen uns als seine Freunde. Nicht wir werden zu seinen Freunden. Wir erweisen uns als seine Freunde dadurch, dass wir ihm gehorchen. So ist das hier gemeint. Wenn du ein Freund von Jesus bist, dann lebst du im Gehorsam gegen Jesus. Und dann fragen wir uns in allen einzelnen Bereichen unseres Lebens, Jesus, was willst du? Was gebietet der Gehorsam gegenüber dir und deinem Wort in dieser Situation? Wir sind dabei sicherlich nicht unfehlbar. Wir werden uns manchmal irren, wenn es um die Frage geht, was Gehorsam bedeutet, weil wir eben fehlbare Menschen sind. Aber das ist unser innerstes Sehnen, dass wir doch Jesus gehorsam sind und dass wir seinen Anweisungen wirklich Folge leisten. Zunächst mal um Jesu willen. In ganz praktischen Fragen, wie gehen wir mit den Geboten um? Wie gehen wir mit Wahrheit um und mit Lüge? Wie gehen wir mit Rücksichtnahme um? Wie gehen wir mit unserem Geld um? Und in ganz praktischen Fragen zum Beispiel auch, dass die Bibel sagt, dass ein Christ niemals gegen einen Christen zu Gericht gehen kann. Auch das sagt die Bibel ganz klar. Also zum Beispiel Paulus in 1. Korinther 6, Vers 1, wo er sagt, wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, gemeint ist mit einem anderen Christen, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen. Und dann wird es nochmal gesagt in Vers 4, ihr aber, wenn ihr über diese Dinge rechtet, nehmt solche, die in der Gemeinde nichts gelten, also die im Grunde genommen Heiden sind, und setzt sie zu Richtern über euch. Das heißt, eine ganz praktische Frage, darf ein Christ gegen einen anderen Christen vor Gericht gehen? Nein, weil Gottes Wort das nicht will. Und so wird unser Leben immer mehr davon bestimmt, dass wir in den einzelnen Punkten fragen, was will Jesus? Und dass wir uns darin als seine Freunde erweisen. Und dann gehört noch was zu den Freunden. Das macht Jesus im Vers 15 hier deutlich. Was ist der Unterschied zwischen Freunden und Knechten? Jesus sagt, ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Das ist das nächste Kennzeichen. Freunde bekommen ein umfangreiches Wissen über die Hintergründe. Freunde werden informiert. Freunde werden eingeweiht. Knechten muss man nur sagen, was sie zu tun haben. Die sollen nicht weiter fragen. Die müssen auch nicht alles wissen. Die müssen auch nicht alles verstehen. Aber Freunde, sagt der Herr Jesus, die werden eingeweiht, die sollen mit einbezogen werden, die sollen begreifen, worum es geht. Und genau das macht er mit uns, das ist der Unterschied. Den Freunden schenkt Jesus die spezielle Fähigkeit, Gottes Offenbarung zu verstehen, die Bibel zu verstehen. Und durch die Bibel die Welt zu verstehen und durch die Bibel mich selbst zu verstehen. Das ist das Kennzeichen der Freunde. Sie werden von dem Herrn Jesus einbezogen. Sie werden mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Und es wird ihnen geschenkt, die Bibel im Tieferen zu verstehen und dadurch sich selbst zu verstehen, die Welt zu verstehen und ihr Leben im Licht Gottes zu sehen. Und dieses Wissen, das bekommen wir nicht durch irgendeine mystische Erleuchtung, sondern immer dadurch, dass der Herr Jesus uns die Bibel aufschlägt, dass der Herr Jesus uns hilft zu begreifen, was das bedeutet für uns persönlich und für diese Welt. Ich musste so denken an die Homepage der Zeitung, etwa der FAZ oder der Zeit. Diese Homepage, sagen wir jetzt mal der FAZ, steht der Öffentlichkeit zur Verfügung. Sie können ins Internet reingehen, die Homepage anklicken und Sie können eine Menge Artikel lesen dort. Aber in bestimmte Bereiche der FAZ, ins Archiv zum Beispiel oder in größere Essays, da kommen Sie nur herein, wenn Sie ein Premium-Kunde sind. Und um Premium-Kunde zu werden, brauchen Sie das Passwort. Und dann kommen sie rein. Und ich musste denken, so ähnlich ist das mit der Bibel. Die Bibel steht allen Menschen offen. Jeder Heide kann die Bibel lesen und eine Menge an Informationen daraus bekommen. Aber die großen Zusammenhänge und das, was das für mich persönlich bedeutet, das Hintergrundwissen, die Vertiefung, das bekommen nur die Freunde von Jesus. Das bekommen nur die, die ihm gehören. Das bekommen nur die, die den Heiligen Geist, wenn ich das so sagen darf, als Passwort haben. Denen erschließt sich die Bibel in einer ganz anderen Tiefe. Die merken plötzlich, Mensch, dieser Vers, der zielt in mein Leben. Und diese Schuld von da, der da die Rede ist, das ist meine Schuld. Dafür muss ich Buße tun. Und dieses Kreuz, an dem Jesus sein Leben dahingegeben hat, das ist mein Ort, an dem er für mich gestorben ist. Das alles verstehen nur die Premium-Kunden, das alles verstehen nur die, die die Freunde von Jesus sind, die das Passwort haben, um die Bibel auch in ihren Hintergründen und tiefsten Zusammenhängen zu verstehen. Und das genau meint der Herr Jesus mit den Freunden hier. Und darum werden Menschen in der Regel, ich habe es schon oft gesagt, klüger, nachdem sie Christen geworden sind, weil wir dann Jesu Freunde werden und weil Jesus seine Freunde exklusiv informiert. Und trotz aller Nähe und Privilegierung, sitzen wir gleich durch den Text, werden wir auch als Freunde nicht auf gleicher Augenhöhe mit Jesus leben, sondern es bleibt dieser Unterschied. Er ist der Herr, das bleibt auch so. Und darum ist das fünfte Qualitätsmerkmal dieser Beziehung, sie ist asymmetrisch. Sie ist also nicht symmetrisch gleich zu gleich, sondern sie ist asymmetrisch. Da besteht eine Hierarchie zwischen Jesus und uns. Und das macht der Herr Jesus, nachdem er in 14,15 über die Freunde gesprochen hat, in Vers 16 deutlich, damit wir das nicht missverstehen. Da sagt er in Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das ist der Unterschied. Wir sind nicht gleichberechtigt. Die Initiative zu dieser speziellen Beziehung ist nicht von uns ausgegangen, sondern von Jesus. Und das macht sie nur noch wertvoller. Bei den jüdischen Rabbis, da war das umgekehrt, in der Regel. Da kam ein Schüler und suchte sich einen Rabbi und fragte, darf ich bei dir mitlernen? Und wahrscheinlich spielt Jesus mit diesem Vers auch darauf an und sagt, hallo, bei uns ist das umgekehrt. Nicht Nestvogel, nicht du hast mich erwählt und dir irgendwann überlegt, es könnte ja schön sein, mit Jesus zu leben, sondern ich habe dich erwählt, sonst hättest du mich nie gefunden. Und ich habe dich rausgezogen aus deinem Unglauben. Und ich hab dich dahin gebracht, dass du dich als ein verlorener Sünder erkannt hast und dass du eingesehen hast, dass du mich brauchst und meine Vergebung, um auf ewig nicht in der Hölle, sondern im Himmel zu landen. Ich habe euch erwählt. Wir empfinden das menschlich oft umgekehrt. Wir empfinden das oft so, wie John Chadwick das in einem wunderbaren Gedicht gesagt hat, wo er sagt, ich suchte Gott. Doch später wurde mir klar, er war es, der mein Herz zum Suchen trieb. Er suchte mich. Nicht ich war der, der fand. O Retter, wunderbar. Gefunden wurde ich ganz durch dich. Genau so ist es. Genau das meint der Herr Jesus mit diesem Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt. Nicht ihr könnt sagen, na, wir haben Jesus gefunden und wir waren so fromm und wir waren so schlau. Sondern ich habe euch erwählt. Dankt mir dafür und seid froh, dass ich euch gefunden habe. Die Beziehung zwischen dem Herrn Jesus und uns ist asymmetrisch. Er ist der Herr. Er ist der Initiator. Er ist der, der den Anfang gemacht hat. Und er ist auch der, der diese Beziehung festhält und bis zum Ziel bringt. Und dann ein allerletzter Hinweis in Vers 16 am Schluss. Da sagt der Herr Jesus auch, wozu er uns erwählt hat und gerettet hat. Dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Das ist das letzte Kennzeichen dieser Beziehung zwischen Jesus und uns. Sie ist produktiv. Bei der Beziehung zwischen dem Herrn Jesus und seinen Leuten kommt etwas heraus. Da wächst Frucht, das bringt etwas hervor. Und wieder, wie schon in Vers 7 und 8, sehen wir hier, dass diese Frucht mit Gebet zusammenhängt. Dass ihr den Vater bittet und er es euch gebe. Und daran sehen wir, wir können diese Frucht nicht machen. Wir können die Trauben nicht eigenhändig ein bisschen zupfen, damit sie schneller wachsen. Wir können unser Herz nicht ändern. Wir können unsere Bösartigkeit nicht veredeln. Wir brauchen ihn. Wir brauchen die Frucht, die nur er uns schenken kann. Und deswegen brauchen wir Gebet. Und es ist wunderbar, wie die Bibel von Frucht spricht. Zum Beispiel Galater 5, Paulus sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Galater 5, Vers 22, lesen Sie das bitte mal nach. Frucht, das bedeutet, dass der Herr Jesus unser Wesen verändert. Frucht, das heißt, dass der Herr Jesus meine Haltung verändert. Und wenn ich vielleicht von Natur aus dazu neige, geschwätzig zu sein oder von Natur aus dazu neige, nachtragend zu sein oder von Natur aus dazu neige, hinter dem Rücken zu reden oder von Natur aus dazu neige, stolz zu sein oder von Natur aus dazu neige, ungebärdig immer gleich draufzuschlagen oder von Natur aus dazu neige, feige zu sein oder von Natur aus dazu neige, immer nur das Beste für mich zu suchen oder von Natur aus zur Selbstgerechtigkeit neige oder wozu wir auch alle sonst von Natur aus neigen, das weiß ja jeder von uns am besten. Der Jesus will uns verändern. Und das ist die Frucht, die er schenken will. Dass ihr Frucht bringt, die Frucht des Geistes, verändertes Wesen. Und aus diesem veränderten Wesen, das ist natürlich ein Prozess, der ein Leben lang dauert. Und zwischendurch erschrecken wir immer wieder über uns. Und diese Frucht ist dann, dass wir bereit sind, Opfer zu bringen für den Herrn und seine Gemeinde. Dass wir bereit sind, hingebungsvolle Liebe zu praktizieren. Wie in Paulus in Philipper 4, Vers 17 sagt, ich suche nicht euer Geschenk, sondern ich suche die Frucht. Ich suche die Frucht, dass ihr in hingebungsvoller Liebe uns unterstützt in unserer Mission, dass der Herr das in eurem Herzen wirkt. Aus einer veränderten Haltung kommt dann auch verändertes Handeln. Und Frucht bedeutet auch, dass wir den Herrn loben. Die Frucht unserer Lippen, sagt Hebräer 13, Vers 15. Die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Frucht heißt dann auch, dass ich den Herrn ehre, auch mit meinen Worten, und dass ich seine Wahrheit verkünde. Die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und dann bedeutet Frucht, das schreibt Johannes in Johannes 4, auch dass Frucht für das ewige Leben gewonnen wird. Johannes 4, Vers 36, wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Damit sind die Menschen gemeint, die durch unseren Dienst zum Glauben finden dürfen, durch unser Gebet, durch unser Zeugnis. Dadurch, dass wir die Gemeinde stützen und die Gemeinde dann zum Licht wird, an dem andere sich orientieren. Es geht um Frucht, die der Herr Jesus uns in dieser Beziehung schenken will. Es ist eine fruchtbare Beziehung. Mein Leben soll immer mehr dazu dienen. Das heißt Frucht, so kann man es zusammenfassen, dass Jesus groß wird, dass Jesus sichtbar wird an meinem Leben und dass andere Menschen auch durch mein Leben Jesus finden und auf Jesus aufmerksam werden. Das bedeutet Frucht, eine produktive Beziehung. Und deswegen passte das so schön. Ich habe ein Bild gefunden in dieser Woche von einem Ackerfeld in der Nähe von Lübeck. Ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können. Das war in Idea zu finden. In Schmielau, das liegt in der Nähe von Lübeck. Das ist hier eine große Ackerfläche. Und der Landwirt, dem die gehört, Volker Greve, der baut auf dieser großen Ackerfläche normalerweise Kartoffel oder Spargel an. Und in diesem Jahr wächst nur Gras. Also er wollte den Boden sich mal regenerieren lassen. Und dann kam ihm eine großartige Idee. Mit einem Rasenmäher oder ähnlichem hat er in diesem Boden riesige Buchstaben hineingeschrieben. 30 mal 30 Meter. Und der größte Buchstabe ist sogar 30 mal 60. Und diese Buchstaben auf diesem Grasfeld bilden einen Namen. Und der Name heißt Jesus. Und man sagt das in der Folge. Ganz viel lebhafter Flugverkehr über diesen kleinen Ort begonnen hat. Nämlich die Hobbyflieger vom benachbarten Flughafen in Lübeck-Blankensee machen jetzt gern einen Abstecher, um über dieses in dieser Woche berühmt gewordene Feld zu fliegen und zu sehen, was da steht, der Name Jesus. Und es wird viel darüber gesprochen, heißt es, was das denn wohl bedeute. Und als ich das sah, musste ich denken, das ist ein großartiges Bild für die Frucht, die der Herr Jesus auf dem Acker unseres Lebens wachsen lassen will. Unsere Beziehung zu Jesus soll dazu dienen, dass sein Name sichtbar wird auf dem Acker unseres Lebens. Dass der Name Jesus in unserem Leben sichtbar wird, er als Person. Und dass dadurch andere auf ihn aufmerksam werden und selbst in eine lebendige Beziehung mit dem Herrn Jesus hineinkommen. Diese Frucht will Jesus in unserem Leben schenken. So komme ich auf die Zielgerade. Liebe Gemeinde, keine andere Beziehung im ganzen Universum, an der ein Mensch beteiligt ist, keine andere Beziehung hat auch nur annähernd solche Qualität, hat auch nur annähernd solche Würde wie die Beziehung zwischen dem Herrn und uns. Wir hatten gesehen, die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern ist organisch. Sie ist lebendig, also sie ist zweitens trinitarisch. Sie ist hineingenommen in den Glanz der Gemeinschaft, die Gott mit sich selbst hat. Sie ist inklusiv, das heißt, sie schließt die Mitchristen nicht aus, sondern sie öffnet gerade den Blick. Nicht, dass ich vor lauter Sehen auf Jesus meinen Bruder und meine Schwester vergesse, sondern dass ich umso mehr versuche, sie zu lieben, ihnen zu helfen, ihnen nahe zu sein, sie zu trösten. Diese Beziehung zu Jesus ist auch freundschaftlich, ein Fremdwort in dem Zusammenhang, weil wir uns das eigentlich nicht vorstellen können, Freunde des Herrn aller Herren zu sein. Und doch hat der Herr Jesus uns das geschenkt, diesen direkten Zugang, dass wir im Gehorsam zu ihm immer mehr begreifen, was das Geheimnis unseres Lebens und der Sinn dieser Welt ist. Und schließlich ist diese Beziehung zwischen Jesus und uns asymmetrisch. Er hat uns erwählt und nicht wie ihn. Er ist der Herr, er trägt das Ganze, er geht voran. Und dabei wird diese Beziehung immer mehr, und das war das Sechste, produktiv. Sie bringt Frucht. Der Name Jesu wird in unserem Leben immer größer geschrieben. Wir tun manches mit unserer Schuld, um diesen Schriftzug dann wieder zu verunklaren. Wir brauchen immer wieder neu, dass der Herr uns reinigt, uns vergibt, uns immer wieder erinnert daran, was eigentlich unser wirklicher Auftrag ist, uns treu macht, uns korrigiert, uns festhält, damit wir dieser großen Bestimmung leben dürfen. Glücklich, wer in dieser Beziehung zu Jesus lebt. Und ich sage Ihnen, und das haben Sie ja auch schon in Ihrem Leben erfahren, durch die Beziehung mit Jesus wird nicht alles einfacher, aber es wird alles anders. Und es wird alles im Letzten tiefer und reicher und größer und auch schöner. Und wie arm ist ein Mensch, wenn er ohne die Beziehung zu Jesus leben muss? Und wie viel ärmer ist er, wenn er ohne die Beziehung zu dem Herrn Jesus sterben muss? Jacques Monod, der Philosoph, hat den Menschen bekanntlich beschrieben als ein Zigeuner am Rande des Universums. Er hat gesagt, der Mensch muss endlich aus seinem tausendjährigen Traum erwachen und seine totale Verlassenheit erkennen, seine radikale Fremdheit. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Das ist die Lebenssicht von Jacques Monod. Und Johannes 15 verbirgt uns das Gegenprogramm zu dieser Verzweiflung. Und letztlich ist das die einzige Alternative, die am Ende bleibt. Bist du ein Zigeuner am Rande des Universums oder bist du ein Freund des Herrn Jesus? Du darfst in einer Beziehung mit dem leben, der dieses Universum geschaffen hat und der zugleich jeden Einzelnen von uns ganz persönlich ansieht. Das darfst du als Freund von Jesus. Wir wissen klar, dass wir keine besseren Menschen sind als Jacques Monod. Wir sind auch Sünder. Wir sind auch manchmal ganz schön elend. Aber wir haben einen Retter. Und dieser Retter nennt uns sogar meine Freunde. Und darum schließe ich mit diesem wunderbaren Lied von Wilbur Chapman, das er 1910 geschrieben hat, das berühmt geworden ist, auf Englisch, Jesus, what a friend of sinners. Jesus, was für ein Freund der Sünder. Es ist ein Lied, das viele Menschen getröstet hat. Und deswegen möchte ich diese Predigt mit einer deutschen Übertragung dieses Liedes schließen. Jesus, welch ein Freund der Sünder, der mich ganz persönlich liebt. Freunde fehlen, Feinde quälen, seine Nähe mich umgibt. Halleluja, welch ein Retter, Freund, von dem mich nichts mehr trennt. Schützt mich, stützt mich, rettet vom Tode mich. Er bleibt bei mir bis zum End. Jesus, Stärke noch in Schwachheit, Burg, zu der ich fliehen kann. Trotz Versuchung oder Sünde, du bleibst Sieger, brichst den Bann. Jesus, Helfer in Gefahren, wenn die Wellen über mich gehen. Selbst noch, wenn mein Herz gebrochen, wird mein Tröster zu mir stehen. Jesus, Führer und Beschützer, schließt der Sorgensturm mich ein. Nacht umgibt mich, Angst erstickt mich. Er, mein Captain, hört mein Schreien. Jesus, dir gehört mein Leben. Ewig darf ich sicher sein. Rettung hast du mir erworben. Ich bin dein und du bist mein. Halleluja, welch ein Retter. Freund, von dem mich nichts mehr trennt. Schützt mich, stützt mich, rettet vom Tode mich. Er bleibt bei mir bis zum End. Amen.